wie gesagt, diesen Abend fahren wir fort mit dem Gebet des Paulus in 1. Thessaloniker 3. Den Hintergrund haben wir heute Morgen gehört, aber wir werden erst jetzt das Gebet lesen. 1. Thessaloniker Kapitel 3, ab Vers 9 bis 13. Denn wie können wir euretwegen Gott genug danken für all die Freude, die wir durch euch haben vor unserem Gott? Wir bitten Tag und Nacht inständig, dass wir euch von Angesicht sehen und hinzutun, was eurem Glauben noch fehlt. Er selbst aber, Gott unser Vater und unser Herr Jesus, lenke unseren Weg zu euch hin. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Dass eure Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Amen. Also, heute Abend das Thema Paulus leidenschaftliches Gebet für die Thessaloniker. Diesen Morgen haben wir gehört, was der Hintergrund dafür war, und jetzt geht es um die besonderen Themen in sein Gebet. Und davon gibt es vier. Vier Punkte heute Abend. Und alle vier zeigen Paulus Leidenschaft für seine Brüder und Schwester in Christus. Erstens dankt Paulus für sie. Schau mal Vers 9. Heb ich dit, wie der Psalmist könnte sagen, in Psalm 116. Wie kann ich doch dem Herrn vergelten für alles, was er mir Gutes getan had? Ihr allen kennt diesen Psalm. Wie kann ich dem Herrn vergelten für al seine Wohltaten? Nun, solch eine Danksagung spricht Paulus in Bezug auf diese Thessaloniker aus. Wie können wir Gott genug für euch danken, für all die Freude, die wir wegen euch haben, vor unserem Gott? Und zwei Dinge möchte ich hier bemerken. Erstens, er dankt Gott für ihr Wachstum. Hooginteressant. Voor ihr Wachstum. Es gibt zwei andere Möglichkeiten. Es gibt Christen, die sich weigern, anderen Christen für irgendetwas zu danken, weil die Schmeicheleien werden ihnen zu Kopf steigen. Jemand war sehr damit beschäftigt, ein Treffen zu organisieren für die Gemeinde, aber wenn er es getan hat, dann hat er es doch für den Herr getan. Also, waarom sollte ich ihm danken? Ik möchte niet schmeicheln. Ik könnte stoer werden. Jemand sagte mir einmal, wenn man unserem Organisten 25 Jahre lang oft genug dankt, wird er das elende Ding nie aufgeben und einen Jüngeren an seine Stelle treten lassen. Und so gibt es Leute, die nie ein Dankeschön hören, ganz zu schweigen von Lob. Andere Menschen, und das sind die besonders nette Typen, sind genau das Gegenteil. Sie halten die Rede der Maschine durch blumige Lobpreisungen überall in Gang. Egal wie gut etwas geklappt hat, immer heißt es tolle Arbeit, Bruder. Ich weiß nicht, wie ich ohne dich auskäme. Briljanter Vortrag. Absolut briljant. Alles ist super. Alles Lob und Schmeichelei. Und jeder geht mit einem guten Gefühl nach Hause und klopft sich auf die Schultern, weil er ein Superheiliger ist. Aber vielleicht sind all diese Komplimenten gezielt dazu eingesetzt, um selbst wieder Komplimente zu bekommen. Wenn du Leute lange genug lobst, dann loben sie dich irgendwann auch. Sie haben das Gefühl, ich habe keine Wahl. Denn trotz all der heiteren Ermutigung steigen bald Zweifel auf. Ja, er macht das jedes Mal so, aber auf welcher Ebene liegt das Urteilsvermögen dieses Schmeichlers? Ist das alles schon gut? Was als eine Ermutigung beginnt, wird eine Gewohnheit. Ein Zuckerguss, der ohne Unterschied in alle Richtungen geworfen wird. Okay, ich weiß, es gibt Menschen, die fühlen sich gut dabei. Andere aber sind davon peinlich berührt. Und die Heiligung fördert es bei niemandem. Paulus' Strategie ist eine radikal andere. Er dankt Gott für das, was er an Gottes Gnade in ihrem Leben ziet. Er formuliert also indirect. Er ermutigt Christen, indem er ihnen sagt, dass er Gott für seine Gnade in ihrem Leben dankt. Es gibt also nichts, womit sie zichzelf schmeicheln kunnen, denn Gott hat es ihnen gegeben. Und sie zijn Empfänger. Gleichzeitig erkennt er aber auch an, was sie ihm gegeben haben. Typisch für die Art und Weise, wie Paulus den Menschen dankt. Er ermutigt und lehrt Demut. Wenn du dich all diese Danksagungen am Anfang seiner Briefe ansiehst, immer wieder gibt es eine. Es ist eine Herausforderung, aber vielleicht gibt es jemand hier, die denkt, ich kenne einen Brief, dann macht u das nicht. Dann darf ich mir das hinterher sagen. Aber meistens fängt er an mit Dank. Gut, ich kann sagen, war dat mal zijn Standardform. Aber Paulus benutzt sie immer. Immer sagt er etwas Nettes über die Menschen, denen er schreibt. In jedem Fall ist es eine Danksagung an Gott. Nicht an die Menschen für etwas in den Menschen. En ik heb gedacht, wenn wir das unter uns kultivieren, werden wir uns immer wieder ermutigen und gleichzeitig den loben, dem es gebührt. Gott, soli Deo Gloria. Das wird zu einer Art Hintertür, um uns daran zu erinnern, dass wir etwas in unserem Leben, das anderen hilft, tatsächlich von Gott empfangen haben. Was sagt Paulus mal wieder in 1. Korinther 4? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Daarom ook hier. Wie kunnen wir Gott genug für euch danken, für all die Freude, die wir wegen euch haben, vor unserem Gott? Zweitens, das ist schon interessant, zweitens ist der Dank an Gott für die Christen in Thessaloniki in gewissem Maß Paulus' Dank für seine eigene Quelle der Freude. Schau mal, wie er es formuliert. Wie können wir Gott genug für euch danken, für all die Freude, die wir haben? Die Freude, die wir erleben, vor Gott, wegen euch. Vor Gott kann auch sagen, in der Gegenwart Gottes. Versteht ihr das? Vor Gott, in der Gegenwart Gottes. Das sagt Paulus nicht leichtfertig. Es ist nicht so, dass er sich in die Gegenwart des Herrn zurückzieht und so sehr in mystische Freude versunken ist, dass er all die lästigen Christen da draußen vergessen kann. Ich zweifle nicht daran, dass Paulus Freude in einer stillen Stunde an der Gegenwart des Herrn hat. Aber hier ist seine Freude, wenn er im Gebet vor dem Herrn tritt, genauso, genau diese Nachricht. Es ist diese Nachricht, dass seine Geschwister in der Gnade wachsen. eine Freude vor Gott. Also eine Freude, den Gott selbst verspürt. Und so auch Paulus Freude bereitet. Ja, sagt er, ihr habt dazu beigetragen, zu meiner Freude. Er schämt sich nicht, das offen, ganz offen zu sagen. Ich liebe euch so sehr, dass ich vor Freude platze, wenn ich Gottes Gnade in eurem Leben sehe. Euer Wachstum macht mir so glücklich vor Gott, dass ich euch zutiefst Dank schulde. Und umso mehr drängt es mich, Gott für euch zu danken. En daarom kan zum Beispiel Hebräer 13 sagen, dass Christen vorsichtig sein sollen, wie sie ihre Vorsteher behandeln. Denn, so sagt der Text, sie wagen über eure Seelen und es ist wichtig, dass sie diese Aufgabe mit Freude wahrnehmen. Wenn man sich ihnen nämlich bei jedem Schritt mit Händen und Füßen widersetzt, dann erfüllen diese Pfarrer, Presbyter und so weiter, die erfüllen ihre Aufgabe nicht mit Freude. Ihr Dienst wird dann ein erstklassiger Stress sein. Es gibt einen Sinn, in dem wir, so wie die Amtsträger uns dienen, auch wir durch unser Leben im Glauben zu ihrer Freude beitragen können. Und daarom sagt Paulus hier, wie können wir, das ist eine echte Frage, wie können wir Gott genug für euch danken, für all die Freude, die wir durch euch vor Gott haben. Gut, nun zum zweiten Thema. Paulus betet dafür, er möge Gläubigen stärken. Schau mal, er ändert jetzt sogar die Form. Die Verse 9 und 10 sind das, was man einen Gebetsbericht kennen kann. Paulus erzählt es einfach. Erzählt, was er betet. Aber ab Vers 11 ändert sich die Form. Jetzt wird in der dritte Person gesprochen. Es wird, sag mal, ein Wunschgebet. Gott möge dies und jenes tun. Aber die Form ist natürlich nicht annähernd so wichtig wie der Inhalt. Was sagt er in diesen Versen 10 und 11? Er sagt, wir beten Tag und Nacht, dass wir euch wiedersehen und das ergänzen, was euch im Glauben noch fehlt. Schauen wir uns zwei Details an. Erstens, aus irgendeinem Grund wurde Paulus daran gehindert zurückzukehren. Und der Teufel selbst hat dazu beigetragen. In 2 Vers 18, schau mal, Kapitel 2 Vers 18, da heißt es, darum wollten wir zu euch kommen, ich Paulus einmal und noch einmal. Der Satan dennoch hat uns gehindert. Was für ein Hindernis es war, wir wissen es nicht. Wir können natürlich einige intelligente Vermutungen haben, aber wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, er wollte zurückkehren und konnte es nicht. Aber, ich finde das schön, hè? Er konnte nicht zurückkehren, aber das hemmt sein Beten nicht. Er betet immer wieder, dass wir euch wiedersehen, um das, was an eurem Glauben noch veel zu ergänzen. Und dann sagt er, möge nun er selbst, unser Gott und Vater und unser Herr Jesus, uns den Weg frei machen zu euch. Sehr stark. Wirklich eine sehr starke Formulierung. Hindernisse, meine Lieben, Hindernissen, sie sind kein Grund zur Ermutigung, sondern, ich meine, zur Entmutigung, sondern zur erneuten Fürbitte. Nochmal deutlicher, Wiederholung, Hindernisse sind kein Grund zur Entmutigung, sondern zur erneuten Fürbitte. Und zweitens ist das Anliegen von Paulus Gebet, er möchte sie wiedersehen, damit sie das geben könnte. Kannst du sehen, was könnt ihr geben? was ihnen im Glauben noch fehlt. Was fehlt ihnen dann noch? Nou, niet zozeer een mangel aan gehoorzaam, als veel meer een mangel aan wissen. Ze hebben nur 4 Wochen christliche Unterweisung genossen. Dat is alles. Daar war keine Gelegenheit, sie tiefer in die Heiligen Schriften einzuführen. Und darum sehnt sich danach, sie wiederzusehen. Zu keinem anderen Zweck, als ihren Glauben zu stärken. Und das Erstaunliche an dieser Bitte finde ich nicht nur das Licht, das sie wirft, aus was Paulus für wichtig hält, sondern auch die Art und Weise, wie er sein Beten mit seinem eigenen Dienst mischt. Er betet nicht einfach, dass die Thessaloniker im Glauben gestärkt werden mögen, ohne die Mittel dazu zu nennen. Stattdessen bietet er dafür, er betet dafür, dass er selbst das tun möge. Und da habe ich an Jesaja gedacht. Weißt du, Jesaja nach seiner Vision im Tempel, sein Vision vom Allmächtigen, Jesaja 6, heilig, 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 wir haben das gesungen, ne? Was sagt er dann? Hier bin ich. Sende mir. Auch für Paulus ist beten kein Ersatz für dienen, aber ein Teil von dienen. Und offensichtlich kann er nicht lange für Christen beten, ohne sich danach zu sehnen, sie auch selbst zu dienen. Jetzt wieder ein Moment Halt. Was bedeutet das, was denkt ihr, für unser Beten? Klar, die meisten von uns sind nicht gerufen, in einer anderen Kultur zu dienen. Du brauchst keine große Missionsreisen zu machen. Und relativ wenige von uns sind in der Lage, persönlich all den Geschwistern zu dienen, für die wir beten wollen. Dennoch sollte uns allen der Geist des Dienens eigen sein. Besonders wenn wir beten. Das gehört zusammen. Beten und dienen. Und können wir nicht alle etwas tun? Mal ein paar Beispiele. Wenn wir, sag mal, am Donnerstagabend bei unserem Gebetstreff, wenn wir für Brüder und Schwestern beten, wir erzählen auch, wofür wir beten, es sind Brüder und Schwestern, die wir kennen, dann können wir vielleicht auch einen ermutigenden Brief oder ein Mail schicken. Zu einem Teenager, der geradezu entgleisen droht, den Kontakt suchen. Mit einem vaterlosen Kind angeln gehen. In unserem Wohnviertel ein Gebets- oder Bibelkreis anfangen. Wir denken darüber in Kematen, das zu machen. In aller Stille, ich sage das behutsam, in aller Stille ein freundliches Wort zur Ermahnung an jemanden richten, der durch unbedachtes Reden Schaden verursacht. Oder ein Pastor in arme Länder ein paar Bücher schenken. Und das nicht ohne Gebet. Aber umgekehrt wird auch das Beten mit Paulus zu einiger dieser Dinge oder andere drängen. So glaube ich, können auch wir uns beten und dienen darum bemühen, das zu fühlen, was jemandem in seinem Glauben noch fehlt. Zum dritten Thema. Paulus betet für ein Übermaß an Liebe unter den Thessaloniken. Vers 12. Es ist interessant, wie er das formuliert. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe zueinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Diese Liebe. Und der Herr, das ist dir sicher, glaube ich, das ist sicher der Herr Jesus. Möge der Herr Jesus das tun, sagt er. Wörtlich, möge der Herr euch vergrößern und euch in Liebe überfließen lassen. Das ist interessant, hè? Dieses Reden von vergrößern, das ist ziemlich bunt in Paulus' Briefen. Zum Beispiel in den 2. Korintherbrief, hört euch das mal an, 2 Korinthe 6, vers 11. O ihr Korinther, wir haben frei zu euch geredet und unser Herz, weißt du, wie es weitergeht? Unser Herz weit für euch geöffnet. Und 2 Verse später, Vers 13, aus einem fairen Austausch, ich rede wie zu meinen Kindern, öffnet auch eure Herzen weit. Das Vergrößern der Liebe. Wunderbar. Mit anderen Worten, Vergrößerung hat hier nicht mit Zahlen, sondern mit einer Weite des Geistes, der Perspektive zu tun, mit einer Großzügigkeit in deinem Herzen. Und warum geht es Paulus hier? Ist es nicht erstaunlich, dass er, nachdem sie so wenig Grundunterricht erhalten haben, sag mal, nicht für sie betet, möge euer Verständnis vom Sühnopfer vertieft werden. Oder möget ihr richtig, doch richtig verstehen, was die Bibel über die Zukunft lehrt. Klar, auch das sind gute Gebete. Ja. Und vielleicht betet der Paulus sie manchmal. Aber wofür er häufig betet, nicht zuletzt für junge Christen, ist interessant, hè? Dit is een brief aan junge Christen. Für junge Christen, wofür er häufig betet, ist, möge eure Liebe wachsen. Möge der Herr Jesus selbst eure Liebe zueinander und zu allen anderen wachsen und überfließen lassen, so wie unsere Liebe auch zu euch wächst. Eine sehr wichtige Formulierung. Schauen wir sie mal an. Zuerst, dass eure Liebe füreinander überfließt und dann für alle anderen. Irgendwie hatte die Kirche des ersten Jahrhunderts, habe ich mal gedacht, die frühe christliche Kirche, die hatte ein viel größeres Gefühl dafür, eine Gemeinschaft zu sein, als wir heute. Wie ist das so gekommen? Wir Europäer, wir neigen dazu, Individualisten zu sein. Das hört man auch überall, wo man ist, auch in den Niederlanden, in Belgien, in Österreich. Es ist immer so wie eine Echo, die ich höre. Eigentlich sind wir Individualisten geworden. Und das wirkt sich auch auf unser christliches Denken und Leben aus. Ja, zum Beispiel, wenn wir über Erweckung nachdenken, denken wir nicht an die Gemeinde, sondern an einen Spurgeon, einen großen Prediger. Ja, dass er die Erweckung bringt. Wir denken an eine Person, die ein Held ist. Aber im ersten Jahrhundert, als jemand Christ wurde, wurde er oder sie das nicht ganz allein. Christ zu werden bedeutete, aus der einen Gemeinschaft in einer neuen Gemeinschaft treten. Und ganz klar formuliert, aus einer Gemeinschaft dieser Welt, dieser Zeit, der Gemeinschaft der Verlorenen, aussteigen und in die messianische Gemeinschaft der neuen Zeit und des Heiligen Geistes einzutreten. Und die Taufe war dann ein Zeichen dieser Übergang. En zo zegt Paulus, je kent vermoedelijk allen deze tekst, in zijn brief aan die Kolosser, kapitel 1. God had ons aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt, den er liebt. De eigenlijke Gedanke der Kirche is also weer een nieuwe Gemeinschaft. Als Jezus in de nacht, bevor er verraten wurde, in Johannes kapitel 13, das Kennzeichen der Kirche beschreibt, wir haben das letzten Sonntag nog erwähnt, was sagt er dan? Dan sagt er, daaraan wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist das Kennzeichen. Ein Solo-Christentum, das gibt es nicht. Und wenn Paulus im Epheserbrief in Kapitel 3 das wunderbare Gebet betet, heißt er, dass ihr, die ihr in der Liebe Gottes verwurzelt seid, zusammen mit allen Heiligen begreifen könnt, wie lang und breit und hoch und tief die Liebe Gottes in Christus Jesus ist. Das ist schon interessant, hè? Wir allen haben so irgendwie etwas verstanden van die Höhe und die Tiefe und die Breite von die Liebe Gottes. Aber wenn man nur sein eigen Verstehen davon hat, hat man zu wenig. Wir können das nur zusammen mit allen Heiligen verstehen. Wie hoch, wie tief, wie breit. Das alles ist. Hè? Es geht nicht darum, dass ich das haben kann, sondern wir zusammen mit allen Heiligen. Und in diesem Sinne möchte Paulus, dass die christliche Liebe in einer Gemeinschaft funktioniert. Und dass sie als Gemeinschaft der Liebe Gottes auf Erden sichtbar wird. Darum sagt er, der Herr lasse eure Liebe zueinander wachsen und überfließen und für alle anderen. Gleich wie er an andere Stellen betont, tut alle Menschen Gutes, besonders aber an des Glaubens Genossen. Eigentlich muss man das immer im Kopf und im Herz haben. Es gibt eine neue Gemeinschaft und all unsere Liebe nach außen entsteht als ein Überfluss von dieser Liebe Gottes, die hier in der Gemeinschaft vermittelt wird und die wir aufeinander einüben können. So geht es. Überfließend. Wir rennen um die Liebe füreinander zu beten, damit die Liebe auch nach außen überfließt. Und ja, wenn man darüber nachdenkt, das ist einfach der Tod jeder nur argumentierenden Evangelisation. Das ist der Tod jeder Wahrung des Scheins. Es ist das Lebenszeichen der Kirche, die Frucht des Geistes. Möge der Herr eure Liebe füreinander und für alle anderen wachsen und überfließen lassen, so wie unsere Liebe für euch wächst. Letzter Punkt. Paulus betet, dass sie heilig und untadelig sein mögen. Jetzt sind wir bei Vers 13. Er stärke eure Herzen, damit ihr stark und untadelig seid in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Ja, die Formulierung hier, ich glaube, so werden wir das nicht schnell fragen, dass unsere Herzen gestärkt werden. Habt ihr das immer gefragt, dass mein Herz gestärkt wird im Gebet? Das ist nicht so eine übliche Formulierung. Hört sich auch ein bisschen fremd an, oder? Und manchmal in die Bildsprache des alten Menschen wird nog schlimmer. Dan. Und da kommt es vielleicht ein bisschen nah, wenn wir lesen, dass Liebe etwas mit dem Eingeweide oder mit den Nieren zu tun hat. Meine Nieren, die unterweisen mir darin. Könnt ihr euch einen jungen Mann vorstellen, der zu seiner Geliebte sagt, ich liebe dich mit all meinen Nieren. Aber wissen Sie, Herz ist in der Bibel nicht einfach mit Verstand gleichzusetzen. Vielmehr ist dein Herz dein inneres Wesen, deine Wille, deine Zuneigung, wo du deine Entscheidungen triffst. Es ist das, was im Herzen ist. Du selbst. Das ist Herz. Und Paulus sagt, ihr stärke eure Herzen, damit ihr untadelig und heilig seid. Dann meint er damit, ihr stärke eure Prioritäten. Eure Bereitschaft. Nicht nur eure Gefühle, so wie wir das heute von unserem Herzen sprechen. Auch nicht euren, ich meine nur euren Verstand. Als ob es nur um etwas Intellektuelles ging. sondern eure Prioritäten, eure Entschlossenheit. Ja, das ist es eigentlich, eure Entschlossenheit. Er möge eure ganze Persönlichkeit stärken, damit unsere Treue zu Jesus Christus wächst. Es wächst. Dann wirst du den Tag des Herrn nicht fürchten. Ist das nicht wunderbar? Wenn man die Briefe des Paulus ein wenig öfter liest, dann merkt man, das ist wirklich ein ständiges Anliegen bei ihm. In Philipper 2 sagt er, wir müssen untadelig und rein werden, makellose Kinder Gottes in einer krummen und verkehrten Generation, dann werdet ihr unter ihnen strahlen als Lichter in der Welt. Ich habe hier eine ganze Reihe Texte so aufgeschrieben, nur ein. In 1. Korinther 4, da heißt es, Gott wird ans Licht bringen, was im Finsternis verborgen liegt, und wird die Beweggründe der Herzen enthüllen. Zu der Zeit wird jeder von Gott sein Lob empfangen. Paulus will, dass wir vor Gott untadelig sind, nicht untadelig vor den anderen. In Gottes Augen, wenn Jesus mit all seinen Heiligen kommt, das ist es, wofür Paulus betet. Und jetzt verstehe ich seine Leidenschaft für Menschen total. Denn wenn wir für Menschen beten, dann ist uns bewusst, dass sie genauso wie wir unvermeidlich auf den jüngsten Tag zusteuern. Dann drängt es für sie zu beten. Denn wir allen werden dann Rechenschaft ablegen müssen. Gibt es aus dieser Perspektive ein besseres Gebet, dass wir für andere sprechen können als dieses, dass Gott ihre Herzen stärken mögen, damit sie bei der Wiederkunft unseres Herrn untadelig und heilig vor unserem Gott und Vater sein werden? Wenn wir darüber nachdenken, die Wiederkunft Jesu Christi, meine Lieben, bin ich total glücklich, dass es unser Herr und Heiland ist, die dann kommt. Unser Herr Jesus. Denn wie werde ich ihn dann brauchen, an diesem Moment? Und was ist mit den anderen? Ja, das ist immer die Frage. Was ist dann mit den anderen? Die Frage lautet, wann hast du das letzte Mal für dich selbst, für deine Verwandten, für deine Gemeinde und für alle Christen in unserem Land gebetet? Amen. Lasst uns so beten. Lieber Vater, wir bekennen mit Scham, dass unsere Gebete nicht zuletzt die kräftigsten schnell zu einer subtilen Form von Egoismus werden können. Vergib uns, Vater, wenn wir so sehr an unserem eigenen Wohl interessiert sind, dass wir vergessen haben, wie wichtig es ist, täglich dem Selbst zu sterben, damit wir mit Christus leben. Und unsere Mitgläubigen und dieser Generation dienen können, in die du uns gestellt hast. Wir beten füreinander. Vater, fülle in der Stille dieses Augenblicks unseren Geist mit den Nöten und Sorgen, den Freuden, aber auch den Verletzungen, den Traurigkeiten, den Ängsten, den Lachen und den Tränen unserer Freunde und hilf uns, für sie zu beten und dir für sie zu danken. Ja, wir danken dir für all das, was andere Christen uns geleerd haben. Immer wieder anderen uns geleerd haben. Wir danken dir für die Zeichen der Gnade, auch in unserer Gemeinde. Wir danken dir, dass derselbe Heilige Geist, der durch die Thessaloniker gewirkt hat, auch heute wieder in Männern und Frauen wirkt. Aber wir beten, Herr, dass wir deine Kirche doch nicht als eine Institution sehen, sondern als deine Gemeinschaft, die du mit dem Blut deines geliebten Sohnes erkauft hast. Und dass wir einander so lieben, dass die Menschen im Kremstal, ob sie mit uns übereinstimmen oder nicht, sagen werden, wenigstens lieben diese Leute einander. Wenigstens sorgen sie füreinander. Wenigstens beten sie füreinander. Ach Vater, dass die Gemeinschaft hier so etwas wie ein Vorposten des Himmels sein möge, in der Erwartung von allem, was im neuen Himmel und auf der neuen Erde sein wird, und damit ein mutiges Zeugnis für alle um uns herum. Und auch, dass wir am letzten Tag untadelig und rein sein mögen, gestärkt in unserer Entschlossenheit, im innersten Kern, dir zu gefallen, mit Blick auf die Ewigkeit zu leben, die Sünde zu hassen und das zu schätzen, was recht und rein und gut ist, alles zu verachten, was nach geistiger Mittelmäßigkeit riecht, und an dem festzuhalten, was gut und rein ist, und deinen lieben Sohn auch ehrt. Herr, sei uns gnädig, wir haben das alles gehört. Und ja, dann beugen wir, vergib uns unsere Sünden. Reinige uns von Groll und Bitterkeit. Mach uns auch bereit, einander unsere Sünden zu bekennen und einander um Vergebung zu bitten, weil du denen nicht vergibst, die nicht vergeben. Erfülle uns so mit deiner Liebe, dass unsere größte Freude darin besteht, die Frucht deines Geistes zu finden in den Menschen um uns herum, für die wir gebetet haben, und denen wir unweigerlich zum Guten oder zum Schlechten dienen. Und darum bitten wir zum Lob Jesu und zum Besten seines Volkes. Amen.